Thomas Morus, Mut zur Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Weisheit. Und das Untertitel, was kann er uns lehren über Erziehung und Bildung heute? Es war für mich eine große Freude, in den letzten Wochen das Leben der heilige Thomas Morus noch tiefgehender zu erforschen. Ich habe aus meinem Büro mitgenommen dieses Bild. Das ist ein anderes Bild, das was dort im Eingangsbereich hängt. Dieses Bild ist mir geschenkt worden vor 11 Jahren und hängt auch schon seit 11 Jahren in meinem Büro von einem guten Freund von mir, der sogar, wie sich dann nachher herausgestellt hat, meine Vorgänger als Rektor der Hochschule in Trumau war, der Michael Waldstein. Der hat mich eines Tages am Anfang meiner Tätigkeit in der Hochschule vor 11 Jahren dieses Bild so geschenkt, ohne Worten. Und das war noch eine Zeit, dass der heilige Thomas Morus für mich nichts Besonderes bedeutet hat. Und jetzt verstehe ich natürlich sehr wohl, warum er mir dieses Bild gegeben hat. Und ich habe es unlängst neu einrahmen lassen und dieses Bild begleitet mich. Und deswegen wollte ich es heute Abend mit euch auch teilen, dieses Bild von der heilige Thomas. Ja, der heilige Thomas Morus hat verschiedene Merkmale, verschiedene Tugenden, einige von denen wir heute Abend besprechen werden. Ich habe mal ein paar von diesen Merkmalen identifiziert. Allererst war das seine Glaube. Dann sein Gewissen. Er war ein sehr gewissensvoller Mensch. Und das hat ihn durch sein ganzes Leben geführt. Dann seinen Prinzipien Treuheit. Er war seinen Lebensprinzipien ganz treu. Und dann daneben, er war bescheiden, er war dienend und er hat sehr viel Humor gehabt. Auch etwas ganz Wichtiges. Ich werde heute Abend gerne mit euch 3 von diesen Merkmalen eingehender besprechen. Und das ist erstens sein Glaube, zweitens sein Gewissen oder besser gesagt seinen Umgang mit seinem Gewissen und drittens seine Prinzipientreuheit. Aber allererst mal ein Zitat, um ein bisschen den Ton dieses Abends zu setzen und auch die Herausforderung, die es für Schulen heute gibt, die auch seinen Namen tragen. Und diese Aussage von der heilige Thomas Morus, und das sagte er schon im 16. Jahrhundert, da sagte er, eine der größten Probleme unserer Zeit ist, dass vielen geschult sind, aber nur wenige gebildet. Das ist ein interessantes Zitat aus dem 16. Jahrhundert, was, denke ich, heutzutage auch sehr zutreffend ist. Ja, er war also ein Mann des Glaubens. Und deswegen ist es auch passend, um damit anzufangen, was der heilige Thomas Morus in seinem Leben immer wieder tat. Er war ein sehr frommer Mensch, hat auch in seiner Familie viel gebetet. Und die Psalmen waren eine ganz wichtige Richtschnur für ihn. Und so war eine der Psalmen, die ganz wichtig für ihn war, Psalm 86. Und ich möchte gerne 2 Versen aus diesem Psalm lesen, weil die sehr treffend sind für was wir heute besprechen werden. Und er sagt, Psalm 86, weise mir, Herr, deinen Weg. Ich will ihn gehen in Treue zu dir. Richte mein Herz darauf hin, allein deinen Namen zu fürchten. Ich will dir danken, Herr, mein Gott. Aus ganzem Herzen will deinen Namen ehren, immer und ewig. Ja, und das ist sehr schön, wenn man auch seine Biografie liest. Der heilige Thomas Morus hat jeden Tag angefangen, mit seinen Kindern einige Psalmen zu beten. Und hat auch den Tag damit abgeschlossen. Jetzt möchte ich kurz einige biografische Daten des Lebens der heilige Thomas Morus mit euch durchlaufen. Weil, wenn man seine Biografie näher anschaut, ist es sehr faszinierend zu sehen, warum eigentlich ergibt sich aus seiner Biografie und aus den geschichtlichen Ereignissen seiner Zeit, ergibt sich auch eine Antwort auf die Frage, warum dieser Mann, dieser Heilige in dieser Zeit geboren ist und in dieser Zeit gewirkt hat. Weil es war eine ziemlich bewogene Zeit. Also er wird im Jahre 1478 wird er geboren. Und etwas zehn Jahre später, also 1487, gibt es mal ein großes Ereignis in der Welt, und das ist, dass Bartolomeo Diaz umsiegelt erstmalig das Kap der guten Hoffnung, die Südspitze Afrikas. Das war so ein ganz wichtiger Moment in der Menschheitsgeschichte. Dann im 1490 besucht er erstmals die Schule, die St. Antonius-Schule in London. Und er wird sofort, und das ist schon ein Hinweis auf seine spätere Karriere, er wird sofort aufgenommen als Page im Haushalt des Erzbischof Lordkanzlers Morton. In der Zeit waren die Lordkanzlers, also die erste Minister des Königreiches, waren immer Geistlichen. Dann in 1491 wird Prinz Heinrich, der spätere Heinrich der Achte, als zweiter Sohn Königs Heinrich der Siebte geboren. Thomas Morus kommt dann in 1492 als junger Bursche, kommt er in der Universität Oxford, um zu studieren. Es ist auch dasselbe Jahr, wo die Entdeckung Amerikas stattfindet. Und sehr wichtig, es ist auch im selben Jahr, dass der letzte arabische Stützpunkt in Spanien, Granada, erobert wird, also zurückerobert wird. Dann geht der heilige Thomas Morus im 1494 von Oxford, geht er weiter und beginnt sein Rechtsstudium an der Juristenschule New Inn in London. Das hat sein Vater so verordiniert. Dann im 1499 gibt es die erste Begegnung zwischen der heilige Thomas Morus und der Erasmus von Rotterdam. Der Erasmus, ich bin selber Niederländer, also der ist für mich natürlich ein großes Begriff. Und der Erasmus und der heilige Thomas Morus waren große Freunde. Und es gibt auch eine lebendige Korrespondenz zwischen diesen zwei Männern, die eigentlich beiden gesehen werden als die Gründer des christlichen Humanismus. Man muss da übrigens ganz vorsichtig immer sein, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen der Humanismus und der christlichen Humanismus. Dann von 1499 bis 1503 ist er als Anwalt tätig, der heilige Thomas Morus, also ein junger Anwalt, und lebt, und das wird sein Leben später sehr prägen, lebt in der Kartause, bei den Kartäusern in London. Und da lebt er für 4 Jahre. Und diese kartäusische Spiritualität hat auf seinen ganzen weiteren Leben einen tiefgreifenden Einfluss. Dann um 1503 schrieb er seine erste Gedichte. Das ist etwas, was wenig bekannt ist von der heilige Thomas Morus. Er hat sehr viele Schriften geschrieben, aber er hat auch sehr viele Gedichten geschrieben. Dann in 1504 wird er Parlamentsmitglied. Und in 1505 heiratet er dann. Er heiratet mit Jane Colt und sie haben 4 Kinder, 3 Töchter und einen Sohn. Und leider später stirbt seine Frau Jane und heiratet er dann noch einmal. Dann in 1508 besucht er am europäischen Kontinent die Städte Paris und Louvain und insbesondere ihre Universitäten. Er wird dann in 1510, der heilige Thomas Morus, wird dann von Heinrich der Achte Mitglied ernannt des ersten Parlaments unter diesem neuen König. Dann in 1511 stirbt also seine Frau Jane. Auf 24-jährig stirbt sie. Dann in 1514 wird Thomas Wolsey Lord Kanzler, das war der Kardinal Wolsey. Der Thomas More wird dann später seine Nachfolger als Lord Kanzler und der erste Laie, der Lord Kanzler von England wird. Dann in 1517 tritt er in Dienst des Königs und wird Mitglied des Rates, das dann später Verhandlungen mit Frankreich führt. Ich mache jetzt einen Sprung von ein paar Jahren. Er wird dann in 1521 zum Schatzkanzler ernannt und wird geadelt. Weil Thomas Morus kam nicht aus einer adlichen Familie und er wird von Heinrich der Achte im 1521 dann geadelt. In 1524 wird er dann auch High Steward der Universität Oxford und man sieht den Moment, dass er vom König Heinrich der Achte sozusagen gespottet wird, geht seine öffentliche Karriere Schritt für Schritt weiter. Er wird dann im 1526 Richter und im 1531, ich mache dann wieder einen Sprung, gibt es dann die Eröffnung der zweiten Parlamentssession und dort wird er auch selber Präsident des Parlaments. Dann fangen in England, also das ist ab 1531, sozusagen fängen die Unruhe an in England. Auch die Reformation hat dort natürlich, die schon einige Jahre vorher natürlich angefangen hat, hat auch da seine Konsequenzen gehabt. Aber insbesondere 1531 fängen die Probleme an, die Heinrich der Achte mit seiner ersten Frau hat, die von dem er sich scheiden lassen wollte. Trotzdem wird er im Jahre 1531 wird er dann zum Lord Kanzler ernannt. Im 1532 liegt er das Kanzleramt nieder und er wurde dazu 1529 ernannt. Also er ist nur 3 Jahre Lord Kanzler gewesen. Der Grund, warum er das 1532 freiwillig dieses Amt niederlegt, ist, weil in der Zwischenzeit Heinrich der Achte schon in einen ordentlichen Streit mit dem Papst geraten war über seinen Wunsch, sich zu scheiden und mit Anne Boleyn zu heiraten. Und das war dann eine von den 8 Ehefrauen, die er Heinrich der Achte gehabt hat. Thomas Morus hat sich dann in Stille aus seinem Amt zurückgetreten. Das war übrigens auch sehr unüblich in dieser Zeit, weil niemanden hat freiwillig das Lord-Kanzleramt aufgegeben, weil das war der höchste Position, die man im Reich bekommen könnte. Thomas Morus war ein Mann, der wirklich diese Tugend hat der Bescheidenheit. Er hat nicht irgendwo sein Amt aufgegeben mit großen Reden und ich mag das nicht und das soll nicht und der König. Nein, er hat einfach gesagt, dass er aus Gesundheitsgründen sein Amt zurücklegt, hat aber keine große Ruchbarkeit daran gegeben, weil er wollte seinen König nicht irgendwo in ein schlechtes Tagelicht stellen, obwohl er nicht einverstanden war mit das, was der König gemacht hat. Weil dann ist der König auch angefangen, die Supremacie über die Kirche in England aufzufordern. Ja, und er hat sich dann zurückgezogen, 1532, ganz und gar zurückgezogen aus dem öffentlichen Leben, wurde dann von sehr vielen Leuten erbeten, aber warum tust du das und sollst du nicht öffentlich auslassen? Und er hat gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt zu tun. 1534 allerdings wird er dann beschuldigt, gegen den königlichen Rat und gegen den König etwas geschrieben zu haben und er wird dann verhaftet im Tower of London. Das war das berühmte Gefängnis in London. Wenn Sie übrigens je in London wieder mal sind, Sie können nicht nur den Tower of London besuchen, Sie können auch die Zelle besuchen, wo der heilige Thomas Morus diese Jahre gefangen war. Und ich habe diese Zelle besucht und das ist wirklich etwas besonders Eindrucksvolles, um in dieser Zelle zu sein. Ja, also 1535 werden dann all seine Güter werden von ihm abgenommen, also er wird ganz und gar enteignet. Er wird dann in einen langen Prozess, worüber wir dann später noch sprechen, wird er dann letzten Ende zu Tode verurteilt und am 6. Juli wird er dann enthauptet, öffentlich enthauptet vor dem Volk wegen seinen angeblichen Verrates vom König, was wie bekannt nur darin gestanden hat, dass er nicht bereit war, die hohe Gewalt des Königs über die katholische Kirche anzuerkennen, weil er gesagt hat, diesen Gewalt kommt nur dem Nachfolger Petri zu. Ja, und in 1886 wird er dann selig gesprochen und in 1935 wird er dann heilig gesprochen. Das ist mal eine kurze Bird's View sozusagen vom Leben der heilige Thomas Morus, was denke ich ganz wichtig ist, um den Kontext zu verstehen, worüber wir jetzt reden werden. Ja, ich habe gesagt, dass ich drei Merkmale des heiligen Thomas Morus heute Abend ansprechen möchte, und das sind sein Glaube, den Umgang mit seinem Gewissen und seine Prinzipientreuheit. Zum Ersten, zu seinem Glauben. Was ist das Ziel der Erziehung und der Bildung? Was ist das Ziel der Erziehung und der Bildung für uns Christen? Das ist das Streben nach Erkenntnis und das Streben nach Erkenntnis, was es heißt, Mensch zu sein. Das ist ganz kurz zusammengefasst, was eigentlich Zielsetzung von Erziehung und Bildung ist. Und das ist übrigens nicht nur für Christen, das ist für alle Menschen. Also sogar die Griechen haben das schon verstanden, lange vor dem Christentum. Ziel der Erziehung und der Bildung ist das Streben nach Erkenntnis, was es heißt, Mensch zu sein. Und der heilige Thomas Morus sagt Folgendes darüber. Er sagt, Bildung ist das sichtbar zu machen, was als Keim verborgen liegt. Das steht auch auf unserer Website, Sie haben das gesehen, aber es ist immer wieder für mich ein bereichernder Satz. Bildung ist das sichtbar zu machen, was als Keim verborgen liegt. Das sagt uns Thomas Morus. Dieser Keim ist unsere Menschlichkeit. Und in unsere tiefste Menschlichkeit können wir erst wirklich Gott sehen, weil wir dann sind, wer wir sein sollen. Und Gott, der uns geschaffen hat, der gibt uns diese Einsicht, in wer wir sein sollen. Glauben also, das erste Merkmal von der heilige Thomas Morus und wofür er auch sein Leben gab, das wissen wir inzwischen, ist das meist Wesentliche in der Erziehung und in der Bildung, weil es uns durch seine ganzheitliche Perspektive ermöglicht, diese Keim der Menschlichkeit zu sehen und zu stärken, damit unsere Kinder werden, was sie sein sollen. Das heißt, ihre Berufung in der Welt nicht nur finden, aber es auch leben. Und dies ist auch der Grund, warum Glauben alles und nicht nur bestimmte Teile der Erziehung und Bildung und deswegen der Schule betrifft. Es erleuchtet jedem Aspekt des Lebens. Und für Thomas Morus war der Glauben an Jesus Christus, den er selber sichtbar und konsequent mit seiner Familie lebte, das muss immer wieder gesagt worden, das liest man auch so schön in seiner Biografie, dieser Glaube war wie die Sonne. Es beleuchtet alles. Alles, was lebt, wird täglich von der Sonne ernährt. Das ist auch eine Wirklichkeit, die wir sehen. Selbst wenn es Wolken gibt, dann noch ist das Licht der Sonne, beleuchtet uns. Und so ist auch der Glauben in der Familie und in der Schule, auf mindestens das sollte es sein, wie der heilige Thomas uns das lehrt, es schenkt uns das Licht, alles in der richtigen Perspektive zu sehen und die Unterscheidung von Gut und Böse zu machen. Ja, ich würde sogar sagen, überhaupt machen zu können. Der heilige Johannes Paulus II., ich habe heute mit meinen Studenten in der Hochschule ein wunderbarer Film gesehen. Es ist ein Dokumentär über wie der heilige Johannes Paulus II. Europa geändert hat und wie er, wie inzwischen auch die meisten Historiker das anerkennen, wegweisend war für den Fall des Kommunismus in Osteuropa. Und seine Hauptbotschaft während seiner Reisen und insbesondere in diese ganz wichtige, weichenstellende Reise im Juni 1979 in Polen, das erste Mal, dass er als Papst Polen besucht hat. Da war seine Hauptbotschaft am polnischen Volk, keine Angst dafür zu haben, Christus zu erkennen. Und da sagte er, nur durch Jesus Christus können wir den Mensch verstehen. Nur durch Jesus Christus können wir den Mensch verstehen. Und das ist auch genau diesen Punkt des Glaubens, wovon der heilige Thomas More uns spricht, in der Bildung, in der Erziehung und wie er auch das als Familienvater gelebt hat. Nur wenn unsere Kinder diese Perspektive haben, können sie ihr Menschsein voll entwickeln und sichtbar machen, und zwar in ihrer Würde als Mensch. Somit komme ich beim zweiten Aspekt, zweiten Merkmal von der heilige Thomas. Es wird von Menschen viel über Gewissen gesprochen in unserer Zeit. Freiheit des Gewissens, ich entscheide nur aufgrund meines Gewissens. Aber oft wird nicht verstanden, was diesem Gewissen denn eigentlich sei. Und ich möchte da kurz vorlesen, aus was der selbe heilige Papst Johannes Paul II. Im Jahr 2000 darüber gesagt hat. Und zwar, das ist eigentlich sehr interessant, dass wir gerade das heute haben, weil er hat im Jahr 2000 der heilige Thomas Morus ausgerufen als Patron der Juristen und der Politiker. Und dazu hat er ein Motio Proprio geschrieben, der Johannes Paul II., und da sagte das Folgende über das Gewissen, weil ihm auch so klar war, dass das für der heilige Thomas Morus das Wichtigste war. Er sprach über die unveräußerliche Würde des Gewissens. Und er sagte, wie das Zweite Vatikanische Konzil in Erinnerung bringt, liegt im Gewissen die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Also verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Das sagt er in Bezug auf der heilige Thomas Morus. Der heilige Thomas Morus war in der Tat sehr gewissensvoll. Und er hat richtig gesehen, dass das Gewissen keine völlig autarke Entscheidungsträger der Gefühle der Mensch sei, aber vielmehr der Kern der menschlichen Seele, wo die Unterscheidung von Gut und Böse stattfindet. Und wo, wie der Thomas Morus das sehr schön in seinem Buch Utopia sagt, der Mensch das tut, was ihm am meisten Freude gibt. Und das ist die Kontemplation der Wahrheit. Die Kontemplation der Wahrheit. Und im selben Dokument sagt wieder Johannes Paul II. In Bezug auf Thomas Morus, er sagt über diese Kontemplation der Wahrheit, wenn die Menschen, Männer und Frauen, auf den Ruf der Wahrheit hören, dann richtet das Gewissen ihr Handeln mit Sicherheit auf das Gute aus. Gerade wegen seines bis zum blutigen Martyrium erbrachten Zeugnisses für den Primat der Wahrheit vor der Macht, wird der heilige Thomas Morus als unvergängliches Beispiel für konsequentes sittliches Verhalten geehrt. Und er sagte noch sehr interessant dazu, dass seine Gestalt auch außerhalb der Kirche sehr stark anwesend ist. Die Bitte, um ihn zu Patron der Politiker und Regierenden zu machen, kam nicht nur von Katholiken, aber kam von allen möglichen Leuten, Nichtchristen in der ganzen Welt, die sich von seinem Lebenszeugnis so angesprochen gefühlt haben. Also diese Kontemplation der Wahrheit kann allerdings nur dann stattfinden, wenn der Mensch anerkennt, dass er nicht Urheber der Wahrheit ist, und dass die Wahrheit etwas unendlich Größeres ist als er selbst. Und das ist der Grund, warum das Gewissen des Menschen ein Leben lang geformt werden muss, um in diese Kontemplation der Wahrheit des Menschseins immer mehr zu erkennen. Und das ist auch immer das Missverständnis, was auch oft innerhalb der Christenheit da ist und auch von Nichtchristen zu Christen, dass Christen sagen sollten, sie haben die Wahrheit im Eigentum. Nein, das stimmt nicht. Der Christ hat nicht die Wahrheit im Eigentum. Christus ist die Wahrheit und wir sind in unseren Wegen durch diese Formung des Gewissens auf dem Weg, diese Wahrheit immer mehr zu erkennen. Das ist ein großer Unterschied, aber ein ganz wichtiger, weil dadurch anzuerkennen, dass wir diese Wahrheit nicht besitzen, kommen wir in eine Rolle der Bescheidenheit und derjenige, der immer lernen muss und besser erkennen muss. Und dieses Erkenntnis bekommt man durch diese Kontemplation im Glauben. Ja, um diese Bildung des Gewissens vornehmen zu können, und das ist natürlich, was wir möchten in der Erziehung, und um Bildung im klassischen, um christlichen Sinne zu erreichen, so bräuchte es einen Rüstwerk. Und der heilige Thomas Morus hat dies sowohl in seinem eigenen Leben als bei der Erziehung und Bildung seiner eigenen 4 Kinder sehr verinnerlicht, damit er klare Lebensprinzipien identifiziert hat und daran, wieder mal muss das betont worden, bis zum Martyriumtod treu blieb. Diese Prinzipien, umgesetzt durch konkrete gelebte Tugenden, die Tugenden sind die Antwort, wie man diese Prinzipien umsetzt, sie sind die Werkzeuge, wie man sie umsetzt, waren die Quellen, die sein Gewissen stärkten und formten. Und bei der heilige Thomas war eines klar, ohne dass er darüber viel sprach. Es gibt Lebensprinzipien, die ihren Ursprung finden in der Wahrheit, in der Wirklichkeit des Menschseins, worüber nicht verhandelt werden kann, wo es keine Kompromisse gibt. Und diese Kompromisslosigkeit, und das ist ein starkes Wort, was ich hier sage, aber wichtig, diese Kompromisslosigkeit muss stark verankert sein in der Erziehung und Bildung. Aber ein Beispiel dazu, um da kein Missverständnis zu haben. Es gibt der Papst Franziskus, ich komme später dann auch darauf zurück, der sagt in sein schönes Buch darüber, über auch die Bildung, sagt er ein ganz wichtiges Wort zu dieser Wahrheit, weil er sagt, dem Moment, dass die Wahrheit mit Gewalt durchgesetzt versuchen wird, dass man versucht, die Wahrheit mit Gewalt durchzusetzen, verliert das ihren Kraft. Und das ist wieder diese Unterscheidung, die man machen muss. Aber ich möchte ein lustiges Beispiel geben von diesem Prinzipien Treuheit von der heilige Thomas Morus. Eines Tages, also der Thomas Morus hat ein schönes Haus mit einem großen Garten und später in seinem Leben hat er in diesem Garten bauen lassen eine kleine Kapelle mit daneben einer Bibliothek. Und dort hat er dann sehr oft gebetet und wurde auch oft die Messe gefeiert. Und eines Tages, weil er, während er in der Messe ist, kommt ein Diener des Königs und stört ihn mehrmals in der Messe, um ihm zu sagen, dass der König will, dass er sofort kommt, weil er irgendwo seinen Rat für etwas braucht. Und der Thomas Morus sagt ganz geduldig jedes Mal, nein, ich komme erst, nachdem diese Messe vorbei ist, und dann komme ich sofort zum König. Und nachher fragt natürlich der König, was da los ist. Und da sagte der heilige Thomas Morus, ich musste Erbe weisen an einen höheren König. Und das ist diese ganz klare Ordnung, die der heilige Thomas Morus gehabt hat. Es gab bei ihm eine Ordnung. Und diese Ordnung heißte, dass obwohl er dem König treu war, sein allerhöchster König hat er letzten Endes die Meister Treue gegeben, was auch gießen hat, dass der sozusagen König Heinrich der VIII. Mal warten musste, bis er aus der Messe gekommen ist. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Solche unverhandelbare Lebensprinzipien geben Halt. Diese Ordnung gibt Halt, Richtung und Freiheit. Und die Freiheit, und das ist das Interessante daran, wenn man da durchdenkt, und das ist die Freiheit, um im äußersten Fall statt einem Leben in Unlauterkeit frei für die Wahrheit entscheiden zu können, selbst wenn dies das Martyrium zur Folge hat. Das ist natürlich ein Extremus, was von Thomas Morus gefragt wurde. Er hat gesagt, bevor er enthauptet wurde, ich sterbe den treuer Diener des Königs, aber als Diener Gottes zuerst. Aber gleichzeitig müssen wir gerade in der heutigen Zeit, wenn wir die Nachrichten lesen, uns keine Illusionen machen, dass sein Martyrium nicht etwas von vorgestern ist. Weil Christen sterben heute in Syrien, im Irak, in viele andere Länder, gerade wegen ihrer Glauben. Und wie viele von diesen Christen sterben nicht gerade deswegen, weil sie diese Treue haben, obwohl sie auch anderes wählen hätten können. Und leider sind diese Beispiele in der Zwischenzeit bei den Tausenden und Abertausenden, Kinder, Frauen, Männer, die genau dieselbe Entscheidung treffen wie der heilige Thomas Morus. Für Thomas Morus also ist Erziehung mit klaren Prinzipien, gelebt durch Tugenden, der beste Weg zur wahren Freiheit, der Mensch und somit zur innerlichsten Menschlichkeit. Das führt zur innerlichsten Menschlichkeit, diese Freiheit. Und ja, es ist ein radikaler Weg, die wenig mit Gefühle, mit Meinungen, Mehrheiten und Zeitgeist zu tun hat, aber die das Merkmal aller Heiligen der Kirche ist. Und es ist gerade hier, wo das Beispiel der Eltern zu Hause und das Lehrkörper in der Schule so absolut wesentlich ist. Thomas Morus sagte dazu, ich finde das ein prachtvolles Zitat, weil das zeigt auch so einen Humor in ernste Sachen. Thomas Morus sagte dazu, und ich zitiere, wenn Kranke sehen, dass sie von Ärzten behandelt werden, deren Zustand noch trauriger ist als ihr eigener, empören sie sich und werden verstockt. Auf einen gesunden Arzt dagegen setzen sie ihr ganzes Vertrauen. Eine Erziehung unserer Kinder, so sagt uns der heilige Thomas Morus, hat nur dann Sinn, wenn die Prinzipien auch von den Erziehenden und Lehrenden, ja, mit Fallen und Aufstehen, aber selber gelebt und geübt werden. Auch da wieder war der Heilige der Beweis dafür. Er lebte und starb für die grundlegenden Prinzipien des Menschseins, die Integrität des Glaubens und der Familie, wessen Inhalte nicht verhandelbar sind, über politische Strukturen, Meinungen oder Mehrheiten, aber die überpolitisch sind, übergeordnet sind. Und hier darf ich zitieren wieder der heilige Thomas Morus selbst. Und das ist wirklich ein sehr beachtlicher Text, weil das ist aus seiner letzten Rede, also kurz nachdem er zu Tode verurteilt war, hat er dann endlich gesagt, okay, jetzt werde ich mal richtig sagen, was ich über die Sache denke. Und da hat er einen prachten, sehr erudit, wie er natürlich als Anwalt und Parlamentarier war, hat er Folgendes gesagt. Da ich sehe, begann Sir Thomas, dass ihr entschlossen seid, mich zu verurteilen, Gott weiß wie, will ich jetzt zur Erleichterung meines Gewissens meine Meinung über die Anklage und über eure Statut klar und offen vorbringen. Diese Anklage ist auf eine Parlamentsakte gegründet, die in unmittelbarem Widerspruch zu den Gesetzen Gottes und seiner heiligen Kirche steht, deren höchste Leitung, sei es in ihrer Gesamtheit, sei es auch nur in einem Teil, kein weltlicher Fürst aufgrund irgendeines Gesetzes sich anmaßen darf. Sie kommt vom Rechtswesen, dem Heiligen Stuhl in Rom, als ein geistlicher Vorhang zu, der durch unseren Heiland selbst, als er auf Erden weilte, ausschließlich dem Heiligen Petrus und seinen Nachfolgern, nämlich den Bischöfen des genannten Heiligen Stuhls, als besondere Auszeichnung zuerkannt wurde. Darum ist dies kein Gesetz, aufgrund dessen Christenmenschen einen Christen unter Anklage stellen können. Und er geht dann weiter und erklärt, warum, wie er das nennt, ein Konzil eines Landes sich nicht aufstellen kann gegen das allgemeine Konzil der Christenheit. Und er sagt, darum rufe ich Gott an, dessen Auge allein in die Tiefe des menschlichen Herzens dringt, dass er mein Zeuge sei. Aber wie auch immer, ihr sucht mein Blut nicht so sehr wegen dieses Suprimats, sondern weil ich die Ehe nicht billigen wollte. Und das waren dann seine Worte. Und dann wird er eingeladen, seine letzten Worte zu sagen in diesem Prozess. Und da sagt er etwas ganz Schönes, was mir die Größe seines Herzens zeigt. Und da sagt er, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, war Paulus beim Tode des heiligen Stephanus zugegen und hütete die Kleider derer, die ihn steinigten. Dennoch sind heute beide Heilige im Himmel und werden dort ewig Freunde bleiben. So hoffe ich, und ich werde von Herzen darum bitten, dass, obschon ihr alle mich auf Erden verurteilt habt, wir einander dennoch zu unserem ewigen Heil im Himmel begegnen werden. Welch ein großer Mann, der das vor dem Schabbat sagen kann, und wie tief lebt er seinen Glauben hier, dass er schon vor, dass er hingerichtet wird, so verzeihen kann und so vergeben kann, und sagt, ich freue mich, euch im Himmel wieder zu treffen, diejenigen, die ihn hinrichten. Ich finde das wohl das Schönste, was der heilige Thomas Morus gesagt hat. Also dies waren die Worte, die der heilige Thomas Morus bei seinem Prozess sprach und wo er zu Tode verurteilt wurde und die seinen Mut zur Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit und seine Weisheit offenlegten. Aber er tat das auf eine ganz besondere Weise. Und da komme ich auf dieses kurze, einzeilige Zitat von Papst Franziskus in seinem Buch über die Erziehung, weil er sagte, wir wissen, dass die Wahrheit ihre Macht verliert, wenn man sie mit Macht durchsetzen versucht. Und das hat der Thomas Morus natürlich sehr klar gezeigt. Ja, und so komme ich zum Schluss. Von Thomas Morus lernen wir, dass eine Erziehung und Bildung Glauben, Formung des Gewissens und unverhandelbaren Prinzipien als Fundament brauchen, uns wirklich dafür das zu erreichen, was wir für unsere Kinder möchten. Und das ist, dass der Keim ihrer Menschlichkeit wächst und sichtbar wird, damit sie ihre gottgegebene Berufung finden, folgen und treu bleiben. Und als christliche Eltern und Lehrer ist unsere wichtigste Aufgabe, wie der Papst Franziskus das so schön sagt, Lehrer der Menschlichkeit zu sein. Lehrer der Menschlichkeit zu sein. Wobei, wie der Papst es uns sagt, die christliche Wahrheit als ein unerschöpfliches Potenzial der Vermenschlichung, der Steigerung des Menschseins ist, wobei nur der ein Meister sein kann, der das, was er sagt, mit seinem eigenen Leben untermauern kann. So weit wird der Vater, die Mutter, der Lehrer oder die Lehrerin eine lebendige Ikone der Wahrheit, die gelebt und gelehrt wird. Und ich würde sagen, das ist wohl das wichtigste Vermächtnis, das der heilige Thomas Morus uns für die Erziehung und für die Bildung hinterlassen hat. Und somit möchte ich abschließen, gerade im Sinne der heilige Thomas Morus, der ein betender und humorvoller Mensch war, euch ein kurzes Gebet vorzulesen, das er geschrieben hat. Und übrigens, das ist ein Gebet, was ich erst heute herausgefunden habe, dass der Papst Franziskus selber auch jeden Tag betet. Dieses Gebet von der Thomas Morus. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon mal gehört haben. Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen, und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breit machende Etwas, das sich Ich nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Amen. Thank you.